Mein Thema heute ist der missionale Gott, die Missio Dei, die Mission Gottes. Und wie ihr vielleicht aus dem kleinen Q&A, aus dem Interview raushören konntet, ist das für mich so ein Herzensanliegen. Okay? Das ist auch der Kontext, in dem ich Gott wirklich kennengelernt habe. Ich will ganz, ganz kurz mein Zeugnis teilen. Das hatte ich nicht geplant, aber ich habe es auf dem Herzen. Ich bin im christlichen Haus aufgewachsen, in einer Gemeinde wie dieser hier. Und es war gut. Ich habe viel mitgegeben bekommen und ich wusste viel über Jesus, aber ich kannte ihn nicht. Und als ich 18 war, wie ich schon erwähnt habe, bin ich dann nach Hawaii gegangen, um diese Jüngerschaftsschule zu machen, bin dann dort geblieben, um eine Bibelschule zu machen. Und da ist mein Glaube so richtig persönlich geworden, wo ich diese Beziehung mit Jesus gefunden habe, die für mich alles verändert hat. Und seitdem ist natürlich Mission ein Riesenthema in meinem Leben. Und ich werde über ein paar Sachen später noch sprechen, aber auch durch Leiden, sage ich jetzt mal. Ich bin dorthin gekommen, war für 3 Monate im Unterricht, durfte Gott kennenlernen und dann waren wir für 3 Monate im Einsatz und ich habe dort fast mein Leben verloren. Ich war in Papua-Neuguinea und nach 6 Wochen aus dem 12 Wochen Einsatz habe ich Malaria bekommen, während wir im Dschungel waren. Und ich hatte es für 6 Wochen ohne Behandlung, weil wir ja weit weg von Zivilisation waren und es gab keine Möglichkeit für mich, um behandelt zu werden. Ich saß dann ungefähr 6 Wochen, nachdem ich Malaria bekommen habe, wieder in Hawaii, auf einer anderen Insel in der Intensivstation mit multiplem Organversagen. Und ich lag dort und für mich war klar, hey, Jesus ist der, den ich möchte, weil ich habe ihn da kennengelernt und für mich war das das Wichtigste in meinem Leben. Und ich hatte Frieden, damit zu gehen. Meine Eltern wurden angerufen, die sollten sich auf eine Beerdigung vorbereiten. Aber da in dem Krankenhaus habe ich zum ersten Mal Gottes Stimme so wahrgenommen. Ich hatte auf dem Herzen im Gebet, dass er meinte, hey, ich gebe dir eine zweite Chance, aber ich möchte, dass du sie für mich benutzt. Und dann war für mich klar, okay, entweder das ist, ich möchte nicht sterben und das ist mein eigenes Hirngespinst, oder es ist tatsächlich wahr. Und in dem Moment habe ich dann mit einem Freund gebetet und ich habe gesagt, Jesus, wenn du mich hier rausbekommst, dann gehört dir mein ganzes Leben und deswegen bin ich heute hier. Deswegen darf ich heute hier sein und das ist der Kontext, in dem ich Gott kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist so ein vitaler Teil davon, warum wir als Kirche überhaupt existieren. Um ein bisschen darauf hinzuleiten, möchte ich einen kurzen Bibelüberblick machen. Okay, wir haben nur 25 Minuten, ich bin mir dem Ganzen bewusst, aber ich liebe die Bibel durch die Bibelschule. Ich habe die chronologisch gemacht. Wir haben innerhalb von 9 Monaten 5-mal durch die Bibel gelesen und unseren eigenen Kommentar dazu geschrieben. Es war crazy, aber es war eine richtig spannende Zeit und ich liebe es einfach so, diese Geschichte anzuschauen, diesen Heilsplan Gottes, der sich über Jahrtausende entfaltet hat. Es ist ein super spannendes Ding. Und genau, das ist dieses Thema der Bündnisse. Okay, ich will durch die Bündnisse gehen, dadurch kann ich es relativ kurz halten, sonst wird es zu lang. Genau, und diese Bündnisse, die langsam Gottes erlösenden Plan offenbaren. Okay, das Ganze fängt an in Eden, das ist Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 1, 26 bis 28. Gott spricht zum ersten Mal zum Menschen und gibt ihm eine Daseinsberechtigung, sage ich mal. Und dieser Bund erklärt ganz deutlich Gottes Absicht für das Erschaffen der Menschheit. Und der Bund war einzigartig, weil es war der erste Bund, noch bevor die Sünde überhaupt in das Bild gekommen ist. Und alles Leben wurde dem Menschen anvertraut. Uns wurde viel anvertraut. Aber genauso bleibt alles noch immer Gottes Eigentum und soll dafür genutzt werden, ihm Ehre zu bringen, ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen. Okay, das ist, was er Adam und Eva mitgibt, wo er sagt, hey, seid Verwalter, all das ist euch untertan. Er pflanzt einen Garten und sagt, tragt es über die ganze Welt hinaus. Gottes Ziel war schon immer, dass seine Herrlichkeit die ganze Welt einnimmt. Okay, und es etabliert natürlich dann die Verwalterschaft als Kernberufung für uns als Menschheit und nicht nur als teilweise Hingabe von Zeit und Ressourcen, sondern komplett. Sondern die Anerkennung, dass alles von Gott kommt und alles existiert, um ihn zu ehren. Die menschliche Identität selbst ist an die Erfüllung von dieser Berufung geknüpft. Wir existieren, um Gott durch die Verwaltung der Schöpfung Ehre zu bringen, zu verherrlichen und eine persönliche Beziehung mit ihm zu pflegen, weil nur er weiß, wie wir wirklich damit umgehen können. Er hat es geschaffen, er kennt die Intentionen. Und um unseren Mitmenschen als Mitebenbildern Gottes Barmherzigkeit und Mitgefühl entgegenzubringen. Das ist die Mission, die Gott von Anfang an für die Menschheit hatte. Das geht dann weiter, wir haben den Bund dann noch mit Adam nach dem Sündenfall und mit Noah, die sind relativ ähnlich. Gott weiß direkt damit umzugehen, mit unserem menschlichen Zu-Kurz-Kommen, und er bringt diese erlösenden Bündnisse, die auf den Same, den messianischen Same hindeuten, okay? Also er stellt wieder ein, diesen ursprünglichen Berufung von wegen, hey Leute, ihr müsst Verwalter sein, aber er spricht auch davon, hey, es kommt eines Tages einer, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Und da sehen wir zum ersten Mal so diese messianische Verheißung. Und dann geht's weiter zu Abraham. Abraham auch super spannend, okay? Gott kommt auf ihn zu und er erweitert und verstärkt diese vorherigen Bünde und prophezeit Israel als sein auserwähltes Volk, durch das der Messias kommen würde. Und die größte Verheißung daraus ist, dass alle Geschlechter, alle Familien der Erde dadurch gesegnet werden sollen, durch seine Nachkommen. Ja, Abraham war gesegnet, um ein Segen zu sein. Und es ist spannend, dieser Bund, weil das Versprechen an nichts geknüpft ist. Okay, was wir sehen im Alten Testament, wenn, im 12. Kapitel vom 1. Mose, sehen wir, wie Abraham in einen Schlaf fällt. Und er sieht diese Opfer, die quasi in der Mitte durchgeschnitten werden. Und Gott schneidet einen Bund mit ihnen. Das bedeutet, damals hat man das so gemacht, man hat die Opfertiere aufgeschnitten und beide Parteien sind durchgelaufen. Und das bedeutet, hey, wenn ich meinen Teil von diesem Bund nicht einhalte, darf du zu mir tun, was wir mit diesen Tieren gemacht haben. Und Abraham fällt in diesen Schlaf und er sieht Gott durchgehen. Abraham geht nie durch. Und es ist Gottes Versprechen, wo er sagt, hey, das wird passieren, egal was du tust. Das wird passieren, weil es ist genau mein Wille. Und es hängt nur an mir alleine und an meiner Treue zu meinen Versprechen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, aus dem Titusbrief, dass Gott nicht lügt. Er kann nicht lügen. Dann kommt der Bund mit Mose. Da kommt natürlich mehr Struktur rein. Okay, der Bund baute auf die Verheißungen von dem Bund von Abraham auf, in dem Israel tatsächlich eine Nation unter Gottes Herrschaft wird. Gott etabliert sie. Auf dem Berg Sinai gibt er ihnen die 10 Gebote und ein paar andere Regelungen, Satzungen. Welche als Bedingungen für die Bundesbeziehung in dem Fall funktionieren. Das heißt, diesmal war es wieder abhängig von beiden Parteien. Und nicht nur als Regelwerk, sondern auch als Mittel zum Segen. Wenn wir die 10 Gebote lesen, sind es nicht einfach nur Regeln, aber die haben Verheißungen mit ihnen. Und es ist nicht, weil Gott ihnen einfach Regeln aufdrücken möchte, sondern weil er ihnen sagt, hey, das ist der Weg, um Segen zu erhalten. Das ist der Weg, um diese Bundesbeziehung aufrechtzuerhalten. Natürlich wissen wir, wie das ausgegangen ist. Israel war berufen dazu, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk für Gott zu sein, sodass die Nationen erreicht werden und quasi Gott zu den demonstriert wird. Aber es hat nicht ganz so gut funktioniert. Und das Gesetz hat Gottes heiligen Maßstab aufgezeigt, okay? Und genauso auch das Bedürfnis von Israel nach Erlösung. Und es diente als Zuchtmeister, laut Galater, dafür, dass sie später offen wären für den Messias, der kommt. Und natürlich institutionell hat es Strukturen gebracht, der geholfen hat, für den Rest des Heilsplans sich zu entfalten, und zwar der Bund mit David. Gott hat ganz am Anfang zu Abraham gesprochen, hat gesagt, aus deinem Samen, aus deinen Nachkommen werden Könighäuser kommen, werden Könige kommen. Und durch David wird das Ganze materialisiert. Okay, Gott macht einen Bund mit David, der natürlich dann für seine Nachkommen zählt. Und natürlich deutet es auf jemanden hin. Und das ist der König der Könige, Jesus Christus, die Vollendung des Bundes, der Sohn Davids, auf den ja die ganze Menschheit mehr oder weniger hingelebt hat. Und in all den Bünden und Zwischenzeiten ist noch viel, viel mehr passiert. Aber wir müssen uns einigermaßen kurz halten, sonst wird's heute nichts. Und dann gibt's den neuen Bund, okay? Da kommt alles zur Erfüllung, da kommt alles auf den Höhepunkt. Er erfüllt und drückt die abrahamitische Verheißung am vollkommensten aus. Wir sehen, dass der Same, der alle Nationen segnen würde, da ist. Sowohl gläubige Israeliten als auch die Heiden, die mit eingepfropft werden in den Ölbaum. und durch Christus zur Errettung kommen, okay? Und Christus bringt die Verheißungen und Absichten aller vorherigen Bünde zur Erfüllung. Er ist der Same, der damals der Frau versprochen wurde, der irgendwann den Kopf der Schlange zertreten würde. Er ist der Same Abrahams, der Segen zu allen Nationen bringt. Er ist das Ziel von dem mosaischen Gesetz, das auch darauf hinzeigt, wie heilig Gott ist und was er von uns verlangt. Und er ist der ewige König auf dem Thron Davids. Alle erlösenden Bündnisse sind miteinander verknüpft und Erweiterungen und Erfüllungen voneinander, die im neuen Bund ihren Gipfel finden. Und er ist darauf ausgerichtet, die Menschheit zur Erfüllung des Bundes von Eden zurückzuführen. Zurück zu der Verwalterschaft. Okay? Und da kommen wir zu dem Bund Eden. Ich möchte ihn nochmal lesen und dann den Missionsbefehl und wie der verschieden hergegeben wurde. Und der Bund im Eden ist 1. Mose 1, 26 bis 28. Dann sprach Gott, lass uns Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde, über alle Kriechtiere auf dem Land. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und erwerft sie euch, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Das ist, worauf wir zurück sollen, seine Herrlichkeit über die ganze Erde zu bringen und Verwalter zu sein von dem, was er uns anvertraut hat. Und Jesus, Gesundheit, gibt uns diese Autorität wieder. Okay, wir sehen Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus sagt, hey, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Okay, er ist der König der Könige. In seiner Autorität dürfen wir rausgehen, weil ihm ist alles unterworfen. Es gehört ihm. Wir sind dazu berufen, das, was ihm rechtmäßig zusteht, zurückzunehmen. Darum geht und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu befolgen, was ich euch befohlen habe oder geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. In Markus 16, 15 macht das einfacher und er sagt einfach, hey, geht raus und predigt zu allen Nationen die guten Nachrichten, zu aller Schöpfung. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, sehen wir es wieder. Eine weitere Wiedergabe davon, wozu Jesus sie berufen hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und er sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und der ganzen Erde. Jetzt ist aber die Frage, ich glaube, wir sind alle einigermaßen vertraut mit den Versen, oder? Wir haben sie alle schon mal gelesen, schon mal gehört zumindest. Vielleicht hat man auch schon mal irgendwie so den Anspruch an sich selbst gehabt und gesagt, okay, wie geht man das an? Ich will euch heute ein bisschen helfen, okay? Ich habe noch 12,5 Minuten. Ich muss es dadurch relativ einfach halten, okay? Das heißt, es wird nicht der Gesamtüberblick dafür sein, wie du dein Leben leben musst, aber ich hoffe, dass ich ein paar Leitgedanken geben kann, okay? Also wie geht das alles, wie kann das heute aussehen? Okay, wir leben in einer ganz anderen Welt. Einige von uns warten vielleicht auf eine Welle von, ich weiß nicht, ob jemand von euch damit zu tun hat, ist so die Zelterweckungsbewegungen, wo es abging. Da gab es die Zelte, ich meine, es war größer in den USA, aber genauso auch hier, wo einfach viele Leute dazugekommen sind, weil sie hungrig nach mehr waren, vor allem die Hippies und so weiter. Manche Leute warten da drauf. Ich glaube, das wird nicht genauso funktionieren. Wir leben in einer ganz anderen Welt als noch vor 50 Jahren durch Digitalisierung und wir sind alles so verknüpft, das ist wild. Und es braucht was Neues, oder? Braucht es was Neues? Ja? Nein? Interessanterweise habe ich von einem Missionar gehört, den ich sehr wertschätze, von einer Darstellung, die mich echt bewegt hat. Und zwar spricht er von Rom im 1. bis zum 3. Jahrhundert, also bevor es legal wurde, bevor das Christentum die römische Staatsreligion wurde. Okay? Und er sagt, es gibt kaum eine Zeit oder Zeitepoche, mit der wir vertraut sind, die unserer Zeit ähnlicher ist als genau diese Zeitepoche der Frühgemeinde. Und ich möchte es ein bisschen ausmalen. Okay, im antiken Rom haben wir eine pluralistische Gesellschaft. Das bedeutet, es gibt viele Wahrheiten. Okay, es gibt nicht eine Wahrheit, sondern es gibt eine Vielzahl von Meinungen und Lebensstilen und Interessengruppen und Religionen und die sind alle auf demselben Level und jeder kann machen, was er möchte, ist ja gut für dich. Dann haben sie eine tief heidnische Kultur, keine zentralisierte Wahrheit, okay? Es gibt Polytheismus, das heißt, Leute haben verschiedene Götzen gehabt, die Römer, wir kennen es, und die Griechen hatten ja, da wurde aus alles ein Gott gemacht, und ich glaube, genauso haben wir das heute. Tiere, Liebe, alles machen wir zu unseren Götzen, und jeden Tag kommen ein paar neue dazu. Und dann ein riesen Kultfokus. Es ging weniger um eine persönliche Beziehung mit einem liebenden Gott, sondern um das korrekte Ausführen von Ritualen, um die Götter milde zu stimmen. Das heißt, das Christentum war da ganz anders. Die Abtreibungsraten im Römischen Reich waren jenseits der Skala, okay? Das ist keine neue Entwicklung, sondern es war damals noch viel schlimmer. Es durfte abgetrieben werden, Kinder wurden ausgesetzt, wenn sich die Familie nicht leisten konnte oder nicht leisten mochte. Und Infantizid, also auch Kinder zu töten, war nichts, von dem man nicht gehört hat. Und es gab auch keine moralischen Implikationen dazu, da gab es keine Strafe. Es gab manche heidnische Kulte, die ein bisschen Gegenwind gebracht haben, die Christen dann natürlich auch. Und es war eine sehr sexualisierte Kultur, okay? Es gibt ein interessantes Wort, das heißt expressiver Individualismus. Das ist, wie die Leute unsere Zeit heute beschreiben. Aber genau dasselbe ist dort passiert. Es ist die Überzeugung, dass jeder Mensch eine eigene innere Tiefe oder Wahrheit besitzt und dass der höchste Sinn des Lebens darin besteht, diese Identität zu finden und sie nach außen hin auszudrücken. Sexualität steht da ganz oben. Das geht auch tief in der Person rein, ob sie die geistlichen Implikationen davon annehmen oder nicht. Aber es sollte nicht der Höhepunkt sein. Sexualität ist wichtig, auch im Imago Dei, also im Abbildsein von Gott, aber es ist nicht der Kernpunkt. Und hier kommen wir zu einem interessanten Typen, der heißt Rodney Stark, okay? Ist ein Amerikaner, er ist Christ, ein Soziologe und ein Forscher. Und der hat quasi diese 300 Jahre Entwicklung der Frühgemeinde angeschaut von einem soziologischen Standpunkt. Nicht theologisch, nicht politisch, soziologisch. Und er schaut drauf, wie diese 120 Personen, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die in dem Obergemach sitzen, zu einer Gruppe von 6 Millionen Menschen anwächst innerhalb von diesen 300 Jahren. Ungefähr 10% des Römischen Reiches zu der Zeit. Von einem verachteten, belächelten Kult von 120 Leuten, die glaubten, dass ein Toter lebt und ein Mensch Gott ist. In der Gesellschaft, die sie anschaut und sagt, das ist seltsam, das ist kritisch, kultisch, schräg und vielleicht sollten wir es verfolgen. Und in vielerlei Hinsicht wurde das Sache. Genau diese Gruppe wächst von 120 auf 6 Millionen im Römischen Reich an, übernimmt 10% der Population des Reiches und wird später zur römischen Staatsreligion. Wie? Was haben sie getan? Was haben die Christen gemacht? Und wie können wir in ähnlichen Umständen missional sein? Ich habe ein paar Punkte. Okay, Punkt Nummer 1. Sie hatten eine Theologie des Leidens. Spannend. Stark fand heraus, dass es 2 Pandemien gab in diesen 300 Jahren im Römischen Reich. Das erste war Masern, die zweite war Pocken. Und diese 2 Pandemien haben ungefähr 20% jeweils des Römischen Reiches, quasi der Population, getötet. Okay? Das ist Fakt. Die Reaktion der Christen auf diese Pandemien, auf das, was passiert ist, hat die Zahlen von Leuten, die konvertiert sind, durch die Decke schießen lassen. Okay, Christen hatten eine Theologie des Leidens, Heiden nicht. Heiden hatten keine Würde im Leiden. Für sie war es gleichgestellt, ich leide, ist gleich zu, mein Gott hat mich verlassen oder meine Götter haben mich verlassen, ich stehe alleine da. Die hatten keine Theologie für die Würde des Todes. Aber die frühe Gemeinde kannte nichts anderes als den Tod. Von Anfang an wurden sie verfolgt. Wir sehen es direkt als Stephen, mehr oder weniger an seinem ersten Tag im Amt gesteinigt wird. Okay? Die Gemeinde kannte nichts anderes. Und sie hatten eine Theologie fürs Leiden und sie fanden Würde im Tod dadurch, dass es ewiges Leben gab. Der Tod war nichts, was um jeden Preis vermieden werden musste. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das war das Mantra. Sie wurden in Arenen von Löwen zerrissen, in Neros Hof angezündet als menschliche Kerzen. Leiden bedeutete nicht, dass sie von Gott verlassen waren. Ohne Leid und Schwierigkeiten wachsen wir überhaupt gar nicht wirklich, okay? Sondern wir können Gott darin erfahren. Gott kann darin erfahren werden. Jesus ist dem Ganzen nicht fern. Er ist der Einzige, der jemals unrechtmäßig gelitten hat. Weil er hat tatsächlich keine Sünde begangen. Und ich glaube, Leiden ist ein Schmelztiegel in der Gemeinde, der uns helfen kann, in unserem Glauben zu wachsen. Und der Tod natürlich war für die Gemeinde auch nicht das endgültige Ende, sondern ein Tor zum ewigen Leben. Und die Heiden hatten nichts davon. Die ließen die Kranken im Stich. Okay, wenn die Mama krank geworden ist, die wurde auf die Straße geworfen. Weil die hatten Angst davor, was diese Krankheit mit ihrer Familie macht. Und der Tod musste, dem musste aus dem Weg gegangen werden. Aber die Christen nahmen sie auf und haben sie gepflegt. Und es ist statistisch belegt, wenn Menschen damals, und wir sprechen von 100 nach Christus, es ist nichts Krasses, okay? Grundlegende Pflege während diesen Pandemien erhalten haben, hatten sie eine über 30% höhere Chance, das Ganze zu überleben. Und wir sprechen von 100 nach Christus. Das ist ein kaltes Tuch auf die Stirn, kein Penicillin, okay? Und sie hatten diese höhere Überlebenschance. Nicht nur überlebten mehr Gläubige dadurch, sondern auch die, die sie in ihr Haus aufgenommen haben, behandelt haben. Und dank sei den Christen, dass sie nicht vor der Pandemie weggerannt sind, sondern in die Pandemie reingerannt sind. Und ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ich will auch niemanden dazu veranlassen oder aufrufen, sich rücksichtslos in Gefahr zu bringen, okay? Aber wir können drüber nachdenken, wie wir mit unseren Umständen umgehen und was wir als Christen, ja, wie wir unsere Stimme in der Gesellschaft benutzen, okay? Ich erzähle nur, was in der Geschichte passiert ist. Die Heiden rannten um ihr Leben, die Christen rannten rein und haben, ja, die, die von ihrer Familie verlassen wurden, reingeholt, saßen an ihrem Bett und sagten, wir verlassen dich nicht. Nicht, weil du krank bist, nicht, weil du ein Heide bist, nein, wir lieben dich, weil wir sehen dieses Imago Dei, dieses Abbild Gottes in dir. Und sie pflegen dich und sie überleben. Was würdest du tun, wenn du ein Heide wärst? Deine Familie schmeißt dich auf die Straße, okay, du bist krank, du weißt, okay, die meisten Leute um mich herum sterben. Was würdest du machen, wenn die Christen dich aufnehmen, dich pflegen, dir liebgesonnen sind, dir eine Mahlzeit geben, dir Nähe schenken? Die Leute haben sich für Jesus entschieden. Die kamen in die Gemeinde. Wenn jemand starb, hatten viele Heiden keine Würde für den Tod, okay? Das heißt, die haben die Toten einfach ansammeln lassen, okay? An Haufen. Und dadurch gingen die ganzen Seuchen noch viel, viel weiter. Christen haben sie begraben. Was sie wussten, da ist was dran, dass man das Ganze klein hält und die Ausbreitung begrenzt. Das heißt, Pandemien wurden zu einem Werkzeug für Wachstum in der Gemeinde. Und wir leben in einer Zeit, in der Menschen kein Verständnis für Leiden haben. Selbst in der Gemeinde haben wir Schwierigkeiten damit teilweise. Die Nummer eins Frage, die ich von Leuten höre, ist, warum passieren schlechte Sachen guten Menschen? Warum passieren schlechte Sachen denen, die in der Gemeinde sind? Und viele brechen deswegen weg. Ich glaube, wir müssen das Ganze ein bisschen aufarbeiten, weil wenn Leiden dem gleichgestellt ist, dass Gott uns verlassen hat, dann müsste Paulus die Gemeinde am meisten hassen. Dann müsste Paulus das Christentum am meisten hassen. Weil wir kennen die Liste von all den Dingen, durch die er gehen musste, unter dem, dass er 5x40 Peitschenhiebe bekommen hat, mehr als Jesus selbst. Und er ist der, der sagt, ich bete, dass ihr die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe der Liebe Christi erkennen könnt. Derselbe Mann sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Gott hat nie versprochen, dass wir nicht leiden werden, aber er hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird, wie Jesus, als er sagt, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Zeit. Und er versprach, dass im ewigen Leben alles Leiden vorbei sein wird. Der zweite Punkt ist die Würde der Frau. Okay, Frauen hatten relativ wenig Wert im Römischen Reich. Das war ja ein bisschen wechselbar und da kommt natürlich wieder dieses Imago Dei ins Spiel. Okay, die Art und Weise, wie die frühe Kirche Frauen würdigte, war ja ein primärer Katalysator dafür, dass sie so sehr gewachsen sind. 40% alle 10 Jahre. Okay? Die heidnische Gesellschaft hatte relativ wenig Wert für menschliches Leben außer dem eigenen. Okay? Das ist unser Individualismus, den kennen wir auch. Aber besonders auch für Frauen und Kinder. Euthanasie, also quasi wenn man Alte oder Behinderte tötet, weil sie nicht mehr lebenswert sind, Abtreibung, Kindesmord, das sind alles Symptome von einer verdrehten kulturellen Menschenanschauung, einem Menschenbild, dem Wert des Einzelnen. Und das ist der Ort, wo Individuen definieren, was Lebensqualität ist. Und ich habe, das liegt mir nahe, okay? Weil ich habe einen Bruder und er hat Down-Syndrom und ich liebe diesen Typen über alles. Und er war so ein großer Teil in meinem Leben mit Jesus, der mir Verantwortung gegeben hat und mich fast ein bisschen geankert hat, sodass ich mich nicht komplett verloren habe in Zeiten, in denen ich eigentlich alles an den Nagel hängen wollte. Aber ich habe den Satz gehört von Leuten, meine Familie ist in Kontakt mit Leuten, die die Diagnose Down-Syndrom bekommen und die sagen, ein Kind mit Down-Syndrom sollte niemals geboren werden, weil es ist ja nicht lebenswert. Es ist dämonisch. Und ich hoffe, wir sind uns da alle einig. Die Kirche glaubte, dass Frauen, Männer, alt, jung, krank, alles, behindert, mit den gleichen Wert haben, weil sie an das Imago Dei glaubten, an dieses Ebenbild Gottes, okay? Dadurch war Abtreibung und Kindesmord natürlich in den christlichen Kreisen nicht willkommen. Mädchen waren am meisten Opfer von diesen Praktiken. Die haben die Kinder von den Heiden mit reingenommen, die sie gefunden haben. Und dadurch wurde natürlich die Kirche auch relativ groß, weil sie selber mehr Nachkommen hatten, aber genauso auch die Kinder eingenommen haben, die die anderen auf der Straße liegen haben lassen. Dadurch, das war relativ spannend, in seinem Buch schreibt er davon, wie diese, weil dadurch mehr Mädchen da waren, das waren natürlich so das, ja, die am meisten abgetrieben oder ausgesetzt wurden, haben die Mädchen oder die Frauen dann außerhalb der Kirche geheiratet und haben dadurch selbst die Männer noch in die Gemeinde gebracht, weil die Männer hatten keine Chance gegen die vom Heiligen Geist erfüllten, dienenden, liebenden, Jesus-zentrierten Frauen in ihrem Leben, okay? Frauen wurden in der Gesellschaft unterdrückt, Christen behandelten sie mit derselben Würde wie Männer, haben sie befördert, in Positionen, in Einflussbereiche gebracht und das machte das Christentum für die Frauen auch attraktiv und es löste ja verschiedene Mechanismen aus, genauso wie zum Beispiel die Geburtsrate. Als nächstes die Städte, okay? In 2025 ist die Prognose, dass 70% aller Menschen in der Stadt leben werden und Städte sind hart und waren hart. Wenn wir zum Beispiel über Antiochia sprechen, es war extrem dicht besiedelt, 3-mal so dicht wie New York City. Die hatten offene Kanalisation, überall Müll, hohe Kriminalität, häufige Naturkatastrophen, Angriffe und die Lebenserwartung war ungefähr 30 Jahre. Das ist nicht viel. Aber die Christen waren perfekt geeignet, um genau da diese Bedürfnisse zu stillen, weil sie haben Familie geboten, eine neue Familie, die rassenübergreifend, klassenübergreifend ist. Nächstenliebe, Zugehörigkeit, Gesundheitsfürsorge und ewige Hoffnung. Städte sind die einsamsten Orte der Welt. Das Christentum war die Antwort für Menschen, die ohne Familie, geplagt von Krankheit und Katastrophen in diesen Städten gelebt haben. Christen waren natürlich auch ein übernatürliches Volk, sage ich jetzt mal, aber man braucht das Übernatürliche gar nicht, um zu beschreiben, wie die Gemeinde so rasant gewachsen ist. Sie schätzten Frauen, sie trieben nicht ab, sie glaubten an grundlegende Hygiene, basierend auf dem 3. Buch Mose, dem Gesetz Gottes, das hilft, Krankheiten zu stoppen. Und ja, sie waren übernatürlich, aber man braucht es gar nicht, um zu erklären, wie sie gewachsen sind, weil sie einfach wie Christen lebten. Und ich glaube, da haben wir manchmal ein bisschen unsere Schärfe verloren in der Gemeinde, okay? Die Welt sagt teilweise, wir sehen aus wie sie, die Statistiken sind relativ ähnlich mittlerweile. Und die Frage ist, warum sollte ich meinen Sonntag aufgeben, um genauso zu kämpfen wie die, die in der Gemeinde sitzen? Die frühere Kirche hatte keine Regierung und keine Medien, die sie repräsentierten. Und wir denken oft, das ist entscheidend. Und wir verlieren uns irgendwie so in dem politischen Zeug. Und es wird so matschig und so eine Brühe. Man findet ja gar nicht mehr. Es gibt mehr Meinungen als Menschen da außen. Es ist nicht entscheidend. Wir brauchen keine Regierung, die uns vertritt. Wir brauchen keine Medien, die uns direkt vertreten. Natürlich hoffe ich, dass das der Fall wäre. Und ich werde alles dafür tun, dass das auch so sein wird. Aber 40% Wachstum alle 10 Jahre war nicht davon abhängig, wer die Gemeinde nach außen repräsentiert hat von der Politik oder Medien. Keine Regierung, sondern ein gottesfürchtiges Leben. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Ich bin schon ein bisschen drüber. Die Rolle der Märtyrer. Und des Nominalismus, okay? Das sind so die zwei Extremen. Sozialwissenschaften zeigen, je mehr man für sein Glaubensleben opfert, desto mehr Wert gibt die Gesellschaft diesem Glaubenssystem, okay? Und der Nutzen, dem Glaubenssystem beizutreten, den nennt man Kompensator. Je höher die Belohnung, desto motivierender ist es für andere. Das Martyrium oder Martyrium war das größte Bild für den Wert des Glaubens, weil sie zeigten, dass die Belohnung in Christus höher ist als die Kosten selbst des Todes. Das heißt, ich spreche gleich drüber. Verfolgung hat diese Trittbrettfahrer eliminiert, okay? Die waren raus. Es hat keinen Sinn gemacht, sich zu Jesus zu bekennen und nicht dafür leiden zu wollen, okay? Das heißt, der Nominalismus ging langsam verloren. Und die Gruppe war leidenschaftlich hingegeben. Das Christentum hatte starke Negativmerkmale deswegen in ihrer Gesellschaft, Stigmen und forderte Opfer für Leute, um dem Ganzen beizutreten. Und genau das war der Grund, warum Menschen beigetreten sind. Wenn Stigma und Kosten von einer Gruppe getragen wird, die eng miteinander zusammenleben, okay, die das teilen, wo es Zugehörigkeit gibt, wo es Fürsorge gibt, dann wird es anziehend. Die Leute hatten Ehrfurcht, so heißt es in der Apostelgeschichte 5, hatten Angst vor der Kirche und doch schlossen sich viele an, weil sie gesehen haben, da muss was sein, das wirklich die Kosten des Lebens wert ist. Das ist Soziologie, es ist belegt. Zum Schluss. Dieser ganze Pluralismus, den wir in unserer Gesellschaft auch erleben, dieser Individualismus, okay, von dem ich gesprochen habe, sehnt sich eigentlich nach was Größerem. Und für das, für was Größeres, für das es sich lohnt zu leben. Aber solange die Welt es nicht sieht, werden sie nicht wissen, dass es möglich ist. Märtyrer und leidende Menschen zeigten damals, dass es mehr gibt als nur die Vergnügungen Roms. Du verstehst nicht, wie wichtig es ist und was für eine prophetische Stimme es für eine Nation ist, die im Pluralismus ertrinkt, wenn du anders lebst. Aber wenn du es nicht tust, werden sie es nie sehen. Die größte Tragödie der letzten Jahrzehnte in der Kirche, meiner Meinung nach, ist Nominalismus. Das war das, was mich als Teenager davon abgedreht hat, weil ich meinte, hey, die alle sitzen in der Gemeinde und die hören das und viele tun es nicht. Ich sehe es nicht. Aber in den letzten 15 Jahren sehen wir, dass das langsam verschwindet. Die Reihen werden leerer in vielen Gemeinden, aber ich glaube, das ist was Gutes. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Hoffnung gehabt wie heute, dass wir neue Erweckung sehen dürfen, weil es anfängt, langsam wieder was zu kosten. Ich habe lieber 1000 brennende Christen, die wirklich dafür stehen, was sie glauben, als 100.000, die einfach nur Trittbrettfahrer sind und einfach mit dem Strom mitgehen. Leb die Bibel. Dein Leben abgesondert in Gehorsam gegenüber der Schrift ist ein Zeugnis. Es ist so radikal, vielleicht nur zu vergeben. Vergebung ist so irrational zu allen Menschen da außen. Nur diese kleine Aktion ist zutiefst christlich und absolut fehlend in unserer Gesellschaft und kann ein Riesenzeugnis sein. Und wir brauchen wieder Heiligkeit. Wir schauen nicht alles an, was alle schauen. Wir tun nicht alles, was andere tun. Wenn wir wirklich biblische Wahrheit mit strahlenden Gesichtern und brennenden Herzen ausleben und wiederherstellen, und es nicht als Last ansehen oder als irgendwas, was wir tun müssen, da kommt Leben im Überfluss. Da verspricht Jesus, kommt Leben im Überfluss. Und um das alles abzubinden, wieder abzurunden, zurück zum Bund. Das Ziel des neuen Bundes ist es, Christi Werk, ausgeführt auf Christi Weise, während der erhöhte Christus seine Mission durch den Geist in der Kirche fortsetzt. Das ist das Ziel. Und eine Sache, die Jesus ganz klar aufzeigt, und nochmal, das ist viel zu simpel eigentlich. Ich kann nicht alle Details ansprechen, aber eine Sache, die Jesus ganz klar aufzeigt, ist adoptive Liebe, das missionale Herz Gottes. Jesus sah auf die Erde, Gott sah auf die Erde, er sah den Schmerz, das Leid, die Verwirrung, die Angst, und er hat nichts davon verursacht, aber er hat Verantwortung darüber übernommen. Reife im Glauben wird dann erreicht, wenn wir Verantwortung über die Taten anderer nehmen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Jesus war nicht der Grund, warum die Frau am Brunnen 5 Ehemänner hatte, aber er war der Grund, warum sie vom lebendigen Wasser trinken durfte und niemals mehr dürstet. Er war auch nicht der Grund für den dämonisierten Mann, der in den Gräbern rumgekrochen ist, dass ihm so viel Leid widerfahren ist, ja, den alle abgeschrieben haben, aber er wurde der Grund für seine Freiheit. Er hat die Sünde nicht verursacht, aber er hat sie auf sich genommen. Und wie Jesus in Matthäus Kapitel 9 auf die Menschenmasse schaut, die wild umhergetrieben aussieht, ängstlich wie ein Schafe ohne einen Hirten, es war auch nicht sein Tun, aber er hatte Erbarmen mit ihnen. Das müssen wir tun. Das sehen wir auch in der Frühgemeinde in diesem römischen Reich, das doch relativ ähnlich zu dem ist, was wir manchmal durchleben. Es sind Christen in Rom, die ihren Kopf hinhielten für die Dinge, die sie nicht verursacht haben. Adoptive Liebe, Erbarmen für Kranke, Ausgesetzte. Und die Kosten waren real, aber sie waren es ihnen wert. Adoptive Liebe. Und ich möchte, und ich glaube, wir alle möchten, eine aktivierte, lebende, kraftvolle Gemeinde, eine wachsende Gemeinde sehen, die Teil von der großen Ernte ist. Womit fängst du an oder womit machst du weiter? Jesus, ich danke dir für Gemeinschaft und ich danke dir, dass wir gemeinsam schaffen können. Ich danke dir, dass du von Anfang an eine Mission hattest, selbst bevor du diese Welt und uns erschaffen hast und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Versprechen Wahrheit wird, dass dein Heiliger Geist auf uns kommt und uns kleidet mit Kraft, sodass wir deine Zeugen in dieser Generation sein können. Herr, ich bitte dich, dass du uns führst und leitest, dass du uns zeigst, welchen Teil wir dazu beitragen können, dass dein Wille hier auf Erden geschieht, dass dein Königreich kommt. Ja, Jesus, so hast du uns gelehrt zu beten und ich bitte dich, ja, dass das Realität werden darf, hier in unserer Mitte. Ich danke dir auch, dass ja, wir einander haben und uns da gegenseitig ja, anspornen können, ermutigen können und ich danke dir, ja, dass du es auch in unseren ja, einfach nur privaten Zeiten mit dir tust. Wir lieben dich, Herr, und ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, ja, dass wir hier in deiner Präsenz ruhen dürfen, um dann gestärkt in die nächste Woche zu gehen. Mit dir. Amen.